Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Zum letzten Mal in diesem Jahr, zum letzten Mal vor Weihnachten. Malte Asmus sagt Hallo und wünscht schon mal vorab frohe Weihnachten, obwohl es sind ja noch ein paar Tage. Es steht ja noch ein Bundesligaspieltag an, den wir jetzt erstmal noch besprechen müssen. Deshalb, Pit, zu dir sage ich erstmal noch nicht frohe Weihnachten. Ich sage zu dir erstmal Hallo.
Moin, sagen wir doch hier im Norden.
Oder moin, natürlich. Ich wollte nur das gesamte Bundesgebiet natürlich umarmen und einschließen in unseren weihnachtlichen Talk hier.
Man merkt schon, es ist Adventszeit und Adveniere, zusammenkommen, ankommen. Wir haben alle unser großes Latinum, um das richtig einzuordnen und wirklich zu leben miteinander.
Ganz genau. Großes Latinum. Hast du auch 9 Jahre lang Latein genossen oder 7 Jahre? Wie lange hattest du?
Natürlich. Ne? Und ich habe es tatsächlich auch mit 1 abgeschlossen.
Jetzt Ui. Kommst du. Ui. Nee, so gut war ich nicht. Eine 2 hat es bei mir auch am Ende gebracht, aber ich könnte heute nicht mal mehr auf Latein Bier bestellen.
Aber Bellum Gallicum zu lesen von Cäsar hilft einem ja auch heute im Sportjournalismus. Insofern.
Auf jeden Fall. Gallia omnis divisa est in partes tres. Aber wir wollen jetzt vielleicht doch lieber auf Fußball gehen, oder?
Wir sollten uns sagen wir, nicht auf unsicheres Terrain bewegen. Ich glaube, es ist zu lange her, als dass wir da jedem, der gerade sein Abitur hinter sich hat mit Latein, da Paroli bieten könnten.
Julio Cäsar ist uns doch noch ein bisschen näher als der alte Cäsar.
Okay. Fang mal. Ich nehme mal an, dass du direkt auf die Arminia willst. Dann wären wir nämlich schon bei den alten Römern. Guck mal, ja. Was für eine wunderbare Herleitung.
Perfekt.
Wo kommt der Name Arminia her?
Perfekt. Ne? Und das aus einem Mann, von einem Mann, der aus Aachen kommt, der sich ja sowieso mit römischer Geschichte perfekt auskennt.
Ganz genau, ne? Mehr nachher mit Kaiser Karl, aber okay. jetzt werden wir jetzt nicht nur lateinisch, jetzt werden wir auch noch historisch, hysterisch. Also es ist ja, also ich finde, der letzte Podcast des Jahres genießt jetzt schon einige lustige Wendungen.
Auf jeden Fall, so soll es doch auch sein, das Jahr ein bisschen versöhnlich und vor allen Dingen ein bisschen lustig ausklingen lassen. Das Jahr war hart genug, aber wir können gewisse Härten dann doch nicht umgehen. Wir müssen auf Schalke gegen Bielefeld kommen. Du hast es schon angeteasert. Das Spiel, was natürlich dann an diesem Samstag dann auch sehr im zentralen Mittelpunkt des Interesses steht, der tabellenletzte Schalke, 4 Punkte und vor allem diese Serie. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Sind es 28 Spiele ohne Sieg jetzt schon?
Naja, wenn du ja ein aufmerksamer Leser des Newsletters FIFA Pitch wärst, dann wüsstest du 28, so stand es ja am Donnerstagmorgen in der Überschrift. Also damit bist du schon wieder mal durch meinen Test gefallen.
Wir haben uns doch eben über unsere schulischen Leistungen unterhalten. Ich war nicht gut in Mathe. Zahlen waren nie so meins.
28, das heißt noch 3 Spiele davon entfernt, den Uraltrekord von Tasmania Berlin einzustellen. Es ist ganz furchtbar. Also ich habe die Frage bei Sky gehört an den an die Beteiligten beim Schalke 04. Gegen wen will man eigentlich noch gewinnen, wenn nicht gegen den SC Freiburg, denen ja selbst das Wasser bis zum Hals steht? Die Antwort ist eindeutig, Arminia Bielefeld. Wenn Schalke, das meine Prognose, nicht gegen Arminia Bielefeld gewinnt, dann geht es schnurstracks in die zweite Liga, weil dann geht selbst mir, dem Hobbyoptimisten, was Schalke betrifft, jedes Argument aus, warum Schalke irgendwie die Kurve kratzen sollte im neuen Jahr.
Man kann schon fast sagen, das ist ein 6-Punkte-Spiel, ne?
Ehrlich gesagt, ja, und es hängt noch mehr dran als 6 Punkte, weil Schalke verliert ja den Glauben, dass man überhaupt gewinnen kann. Und dann lähmt das die Beine, jeder Spielaufbau. Ich habe auch die Taktik nicht ganz verstanden von Manuel Baum. Er wollte abwarten, dass die Freiburger kommen und sie dann auszukontern. Da ist schon von ersten Minute an ein Denkfehler in seinem System da drin. Wie kann man in der Situation auf Abwarten spielen gegen eine Mannschaft, die sich überhaupt nicht ins Hemd macht, tatsächlich selbst hinten drin zu stehen, die einem 0-0 oder 1-1 immer zufrieden wären. Stattdessen will er abwarten. Das erinnert mich an die dunkelsten Zeiten von Domenico Tedesco, dass man das Heft des Handelns aus der Hand gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt nicht aufgegangen, weil natürlich eine verunsicherte Mannschaft macht immer Abwehrfehler und deswegen kriegst du dann auch immer ein Gegentor. Wenn du aber nicht in diesen Laune reinkommst, anzugreifen, Chancen zu kreieren und irgendwie zu gucken, dass er reingeht, dann kannst du das kannst du auch nicht nachholen, weil, und das ist ja, sagen wir, das Manko, alle Stürmer ausgegangen sind. Piacenza fehlt, Uth fehlt, ist ja klar, dass die vorne schwach besetzt sind. Mhm. Also kannst du ja nur mit Aggressivität, nur mit hohem Spiel auch ein Zeichen setzen, auch an die Mannschaft, nicht an die Zuschauer, die sind ja nicht drin, aber in der Veltins-Arena, aber an die Mannschaft zu sagen, wir wollen auch, wir wollen es erzwingen. Aber das war leblos wie ein toter Fisch.
Leblos wie ein toter Fisch, trifft das auch schon auf Baum zu, lässt er schon die Arme komplett hängen wie eine Trauerweide, ist er im Grunde auch schon angezählt und wird im Grunde nur dadurch gerettet, dass man sich bei Schalke eine weitere Trainerentlassung stand jetzt gar nicht leisten kann.
Man muss zum Trainerstatement Folgendes sagen. Man muss nur ganz genau hinhören, wie er so eine Niederlage erklärt. Er ist schon jetzt in diesem Modus, Mannschaftsteile, einzelne Spieler, ohne sie beim Namen zu nennen, dafür verantwortlich zu machen. Das heißt, er selbst kämpft schon ums Überleben. Lothar Matthäus hat schon gefordert, dass man den Trainer tatsächlich austauschen sollte, um neue Impulse zu setzen. Ich glaube, das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft hat sich nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse in einen Zustand gebracht, dass man da kaum noch rauskommt. Also wenn nicht gerade ein Befreiungsschlag passiert, wird daraus nichts mehr. Aber jetzt nehmen wir gesetzt den Fall, Schalke gewinnt 2-0 gegen Bielefeld. Im Moment super, aber wahrscheinlich täuscht das über etwas hinweg, dass es insgesamt kaputt ist, weil ein 2-0, daraus kann man ja nicht ableiten, dass das die Wende ist, weil das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man gegen Bielefeld den Aufsteiger gewinnt. Also ein Sieg bringt gar nichts, um sich eine Rechtfertigung abzuholen. Die Mannschaft hat jetzt irgendetwas kapiert. Das wäre mit einem Sieg gegen Freiburg vielleicht schon was anderes gewesen, weil die Mannschaft von Christian Streich einfach reifer ist in ihrem Auftreten. Also ganz, ganz heikle Situation. Sie kann nur noch schlechter dadurch werden, dass man auch noch 0-2 gegen Bielefeld verliert.
Wie sieht's denn überhaupt generell in der Führung bei Schalke aus? Wie sicher sitzt denn Jochen Schneider noch im Sattel? Weil der hatte ja dann erstmal David Wagner nicht schnell genug entlassen. Dann hat er Manuel Baum geholt. Selber ist er ja auch von Kritik jetzt auch aus dem Aufsichtsrat nicht gefeit. Wie lange darf er noch in verantwortlicher Position da sitzen?
Also es gibt doch jetzt nur eine Maßgabe für Schalke. Irgendwie diese zwei Spiele in diesem Jahr rumkriegen. Das heißt, das Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld und das Pokalspiel in Ulm. Das sind die beiden Aufgaben. Dann hat man 10 Tage Zeit, nicht mehr, weil es geht ja direkt schon wieder weiter am 2. Januar mit dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Grundsätzlich etwas in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube, der Vorstandsposten ist noch das kleinste Problem. Also ihn jetzt wegzuschicken, den Jochen Schneider, wo die Transferperiode ansteht, er die Möglichkeiten kennt, die Schalke noch hat, sowohl finanziell als auch innerhalb der Kaderplanung, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wer soll das denn übernehmen? Sascha Rieter kann das jetzt noch nicht, er wächst jetzt gerade in eine neue Position hinein, dass er sich auch um Zukäufe und Abverkäufe kümmern soll, ja. Aber die Feinheiten des Geschäfts kennt er nicht. Da wird man schon Jochen Schneider brauchen. Aber selbst wenn man ihn jetzt austauschte, ist dem Verein ja nie oder der Mannschaft nicht sofort geholfen, sondern es ist tatsächlich so, dass es nur zwei Stellschrauben gibt. Das eine ist die Trainerposition, Manuel Baum, dann muss halt ein neuer her. Und dass man sich Verstärkungen holt. Wegschicken kann man kaum noch welche, weil der Kader ist jetzt noch nicht so reichlich bestückt. Und dann braucht man gute Kontakte, sowohl im Mittelfeld wie auch eine Alternative, vielleicht im Sturm, aber eher noch das Mittelfeld, da etwas zu tun, was Tempo in das Spiel reinbringt. Also das sind die beiden kurzfristigen Stellschrauben. Da am Vorstand, Jobst, den Marketingvorstand oder den Sportvorstand Schneider, da auszutauschen, das kann jetzt nicht kurzfristig Erfolg bringen. Oder man hakt die Saison ab, sagt dann, wir gucken mal, was passiert, wahrscheinlich zweite Liga, und man holt jetzt schon einen, der sich einarbeitet und ein halbes Jahr Zeit hat, die Dinge für den Sommer schon zu regeln. Ja, aber das wäre tatsächlich auch eine gleichzusetzen mit einer Selbstaufgabe.
Und die wird man bei Schalke so sicher nicht zählen. Aber wenn du sagst, es muss noch was getan werden, auch personell, ist denn das Geld überhaupt da?
Also ich bin jetzt nicht der Kassenwart, dass ich da reingucke. Jeder weiß, dass Schalke gerade nicht auf Kohle gebettet ist, ja. 70 Zechen sind zu. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ja. Also wenn, dann werden es Leihgeschäfte sein. Es wird mir sicher ein Leihgeschäft sein, wo man mindestens das Gehalt übernimmt. So viel Luft sollte dann noch sein. Dass man den großen Jahrhunderttransfer macht, dann glaube ich nicht. Oder man verkauft einen Spieler dann doch noch so lukrativ, dass man sich wieder etwas leisten kann, ja. Ich denke jetzt mal an Harit und Bentaleb, aber da muss man erstmal jemanden finden, der auch das richtige Geld überweist, die richtige Höhe von Geld, die man auf Schalke braucht und erwartet, weil die beiden haben jetzt auch nichts dafür getan, ihren Marktwert zu steigern.
Ganz, ganz wichtiges Spiel also für die Gesamtkonstellation, wenn man mal Matthias Sammer so sinngemäß zitieren würde, also da unten im Tabellenkeller an der Tabellenspitze, aber auch ganz andere Thematik natürlich, Bayern München und Bayer Leverkusen. Bayern muss zu Leverkusen reisen, fährt als Zweiter zum Ersten. Das ist ja eine Konstellation, die es in der Reihenfolge ja auch lange nicht gegeben hat. Das ist ja dann vor allen Dingen erstmal natürlich den Leverkusen dann auch zuzuschreiben, die einen unheimlich guten Lauf haben. 10 der letzten 11 Spiele.
Naja, wir haben ja schon auch RB Leipzig bei Bayern München gehabt. Also vor,
das schon. Ich meine jetzt nur eben mit den Protagonisten Leverkusen und Bayern in der Reihenfolge.
Das stimmt. Also Leverkusen spielt bisher eine fantastische Saison. Die einzige Profimannschaft, die noch nicht geschlagen ist in dieser Saison. Also Respekt. Peter Bosch als Trainer macht da offenbar eine ganz hervorragende Arbeit, und das war oder ist keine Selbstverständlichkeit. Wir erinnern uns, dass Kevin Volland gegangen ist und vor allem Kai Havertz. Aber es ist so ein bisschen der RB Leipzig-Effekt. Ja? Nachdem Timo Werner erklärt hatte, dass er geht, dachte man auch, oh, wer soll denn jetzt diese Tore schießen, die bisher Timo Werner geschossen hat? Aber offenbar zeigt sich etwas, das beobachte ich bei manchen Spitzenmannschaften seit den 80er Jahren. Erkläre auch gleich das Beispiel, dass wenn der eine Leistungsträger geht und die Verantwortung auf andere Spieler umgelegt wird und die sind gut genug, diese Verantwortung zu nehmen, dann ist die Mannschaft noch unberechenbarer, weil der Gegner sich nicht auf einen Spieler konzentrieren muss, sondern womöglich auf 3, 4. Das war eben bei RB Leipzig so. Ganz tolle, hervorragende Saison, auch in der Champions League. Das ist offenbar jetzt bei Bayer Leverkusen so, sodass man als Gruppenerster zum ersten Mal seit 6 Jahren von der Tabellenspitze grüßt. Also toll. Und jetzt das Beispiel aus den 80er Jahren. Als Karl-Heinz Rummenigge ging, 1984, dachte man auch, jetzt bricht der gesamte Sturm des FC Bayern zusammen, und dann hat die Mannschaft erstmal 3-mal die Meisterschaft in Folge gewonnen. Also das ist etwas, oder waren es 2-mal danach. Auf jeden Fall, das war genau in der besten Phase, Mitte der 80er Jahre, dass dann diese Erfolgsstrecke des FC Bayern unter Udo Lattek dann fortgesetzt werden konnte. Ja. Das ist manchmal so, man kann es sich gar nicht erklären. In der Nationalmannschaft ist sowas auch passiert. Vor der WM 2010, Michael Ballack, der Kopf der Mannschaft war weg, aber dadurch, dass der große Baum weg war, kamen viele kleinere Bäume so ans Licht, dass sie alle gleichmäßig gewachsen sind, die Schweinsteigers und die Özils und die Toni Kroos, sodass da wirklich, Toni Kroos kam etwas später noch, dass die aber später dann zum Gerüst dieser Mannschaft werden konnte, ohne Michael Ballack. So, und das ist etwas, das kann man jetzt vielleicht bei Bayer Leverkusen sehen. Tatsächlich, wenn ich jetzt Trainer des Gegners wäre, ich wüsste nicht sofort, wie ich mich dagegen positionieren sollte. Die Mannschaft ist unberechenbarer geworden, und das ist etwas, was wahrscheinlich die größte Stärke ist. Bayern München wird alles analysieren, was man analysieren kann, wird auch Mittel finden, um eigene Akzente zu setzen, ist ja klar, ändert aber nichts daran, dass Bayer Leverkusen eine ganz hervorragende Saison spielt.
Und auch natürlich brandgefährlich ist, gerade in so manchen Dingen, die bei den Bayern momentan große Probleme machen, so schnelles Kontern zum Beispiel, das ist natürlich was die Bayern sehr entblößt hat in dieser Saison schon und ja auch zu vielen Gegentoren geführt hat. Und die Bayern so aktuell, wenn man sie einfach mal vergleicht mit den Bayern der letzten Saison, da kommt natürlich einiges rein. Erschöpfung und mentale Erschöpfung natürlich auch dazu. Sie sind ein bisschen nicht wiederzuerkennen. Sie sind also anders momentan drauf als noch vor einem halben Jahr. Von daher ist diese Chance, die Bayern jetzt mal anzugreifen, vielleicht sich auch mal in der Tabelle wieder ein bisschen abzusetzen, fast größer denn je.
Also das ist tatsächlich die große Chance. Der FC Bayern hat hervorragendes dieses Jahr geleistet. Jetzt schon ist das Jahr 2020 das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Und dass man am Ende des Jahres platt ist, das kann man sehen, wenn man zuschaut. Also die Wolfsburger unter der Woche waren so gut am Anfang, dass ich schon gedacht habe, die werden wahrscheinlich das Auswärtsspiel in München gewinnen. Dann hat Bayern sich nochmal zusammengerafft und dank Lewandowski, der ja besonders gerne gegen Wolfsburg trifft, nochmal das Spiel gedreht. Aber wieder ein 0-1 aufholen müssen, das sechste Mal. Und das kostet auch jedes Mal Kraft, zurückzukehren. Und das auch die beste Mannschaft bei dieser Vielzahl von Spielen zahlt da irgendwann ihren Tribut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Ist es schon am Wochenende gegen Leverkusen so weit? Das ist natürlich die große Frage, wenn man sich die Vergangenheit dieser beiden Mannschaften, auch der Duelle der beiden Mannschaften gegeneinander nochmal so vor Augen führt, dann war es ja oft so, dass Leverkusen jetzt böse gesagt schon manchmal vor dem Spiel die Hosen voll hatte und dann irgendwann auch wenn sie in einer vermeintlich guten Position waren, am Ende doch verloren. Jetzt hat die Mannschaft aber sehr viel Euphorie. Du hast es eben schon beschrieben und Peter Bosch hat in der Pressekonferenz gestern auch nochmal was dazu gesagt.
Nee, ich werde nicht versuchen, das zu bremsen. Es ist immer gut, wenn Spieler Vertrauen haben und wenn Spieler ein gutes Gefühl haben und gute Laune haben. Also das werde ich nicht bremsen. Aber ich werde die Spieler auch sagen, dass Bayern München eine sehr gute Mannschaft ist.
Das wissen sie im Zweifel selber, oder?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Fußballerisch bringt Leverkusen alles mit, um gegen Bayern München bestehen zu können. Zumal Bayern München, wie eben besprochen, am Ende der Kräfte ist. Aber dann kommt der Kopf dazu. Und Leverkusen, wir erinnern uns, hat ja sich den Namen Vizekusen irgendwann dadurch erworben, weil man die Nerven nicht im Griff hat. Das steckt so tief in der DNA dieses Vereins drin. Beim einzigen großen Titel, neben dem Pokalsieg natürlich, um Gottes Willen, der UEFA-Cup-Sieg, da hat man sogar mal alles oder nichts gespielt 1988 und gegen Espanyol Barcelona ein Spiel im Rückspiel gedreht, ein 0-3 nicht nach Hause gebracht, 3-0 zu Hause gewonnen, Elfmeterschießen. Aber das war bei den vielen Gelegenheiten, die Leverkusen schon hatte, Großes zu gewinnen, eigentlich viel zu selten. Und da ist jetzt genau die Frage, spielt der Kopf mit oder küttelt man sich in die Hose? Da wird es viel auf den Trainer ankommen, Peter Bosch, dass er dieses Gefühl, seine Philosophie des Gestaltens dann auch in einem solchen Spiel übertragen kann. Also dass die Spieler daran glauben, dass die Lösung vorne liegt und nicht im Abdichten hinten in der Abwehr. Das wird ein Schlüssel sein, weil die Bayern auf Trab zu halten, wenn sie schon so platt sind, würde ich als Trainer so angehen.
Wie viel von dieser Leverkusener Siegesserie ist denn aus deiner Sicht Peter Bosch zuzuschreiben?
Naja, eine ganze Menge. Ich habe Peter Bosch erlebt, ziemlich hautnah sogar, als er bei Borussia Dortmund war. Er brachte die Spielphilosophie von Ajax Amsterdam mit, die alte Cruyff-Schule machen, gestalten, Druck ausüben. Und die Spieler haben da nicht dran geglaubt und haben nicht die entscheidenden Meter in ihren Aufwegen gemacht, um auch hinten abzudichten. Und irgendwann war sein System durchschaut und selbst einfachste Gegner, ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel bei Hannover 96, konnten ihn aufs Kreuz legen. Und damals war er nicht in der Lage oder nicht willens, sein System ein bisschen so anzupassen, dass man Sicherheiten einbaut. So, deswegen war es ja relativ schnell auch zu Ende bei Borussia Dortmund. Nach fünf Monaten war er schon soweit. Und als er deine zweite Bundesliga-Chance bei Bayer Leverkusen bekommen hat, hatte er am Anfang auch das ähnliche Problem. Hurra nach vorne und hinten, oh Gott, oh Gott. So, Er ist aber inzwischen schon so lange da, dass sich der gesamte Kader auf ihn ein- und ausrichten konnte und dass diese Anfängerfehler bei einer solchen offensiven Ausrichtung nicht mehr passieren. Und wenn diese Fehler nicht passieren, dann gibt es einer Mannschaft Sicherheit, noch konsequenter das System des Trainers umzusetzen. Also das, was wir bei Bayer Leverkusen sehen, ist jetzt Bosch-Fußball, weil Rudi Völler als der maßgebliche Sportdirektor bei Bayer Leverkusen die Geduld aufgebracht hat, auch an ihm festzuhalten, als man voriges Jahr, übrigens überraschend, die Champions League Qualifikation verpasst hat und nur Fünfter geworden ist, ja. Dazu gehört ja auch erstmal Mumm zu sagen, nein, er ist trotzdem der richtige Trainer, weil er etwas mitbringt, was den Fußball besonders macht. Und dieser Bosch-Fußball trägt jetzt Früchte in dieser Saison und man kann es in der Tat dann auch an der Tabelle ablesen. Also selbst wenn sie das jetzt nicht schaffen gegen Bayern München, sie überwintern dann, also wenn man noch überwintern sprechen kann mit den paar Tagen, ja, auf den vorderen Plätzen und damit sicher auf einem Champions League Platz. Also das hat schon sehr, sehr viel mit Peter Bosch zu tun.
Du hast eben die Dortmunder Zeit von Bosch angesprochen und auch seine Fehler. Wenn Dortmund, so wie Völler, ein bisschen länger an ihm festgehalten hätte, meinst du, das wäre vielleicht in die andere Richtung gegangen? Mit anderen Worten, hätte sich Dortmund da nicht eine ganze Menge erspart, stünde jetzt ganz anders da?
Also hätte und du weißt, wie der Satz weitergeht. Ja. Die Situation damals war verfahren. Es gab ein Champions League-Spiel zu Hause gegen Tottenham, sang und klanglos raus. Damals musste der Verein reagieren. Die Lage war prekär. Also da hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft nicht an ihren Trainer glaubt. Also nicht so, dass ein Teil der Mannschaft die Lernkurve geht und der andere Teil muss noch nachgezogen oder ausgetauscht werden, sondern das ging durch die Bank so. Und diesen Bosch-Fußball kannst du mit solchen Haudegen wie Sokratis einfach nicht spielen, die da damals in der Abwehr stand. Also er hatte für das System die falschen Spieler. Und das ist vielleicht ein Vorwurf, den man Bosch machen muss. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier auch schon mal erzählt. Es gibt immer zwei Wege, wie ein Trainer an seine Arbeit, an seine Mannschaft rangeht. Entweder hat er ein System, und der Kader hat sich danach auszurichten, dann hast du halt die Gefahr, dass du nicht die richtigen Spieler hast für dein System. Und dann, wenn das Gap zu groß ist, dann funktioniert es nicht. So war es bei Peter Bosch in Dortmund. Mhm. Oder als Trainer guckst du dir deinen Kader an und suchst für den Kader, den du hast, das richtige Spielsystem, richtest also dein Spielsystem nach den Spielern aus. Dann kannst du es weit bringen, auch wenn du vielleicht nicht deine persönliche Philosophie rüberbringst. Ja, so. Und zwischen diesen beiden Extremen hat Peter Bosch, meine ich, wenn ich das so betrachten kann, seinen Weg gefunden, einen Kompromiss einzugehen. Der ursprüngliche Weg, dass sich alle nach ihm zu richten haben, hat in Dortmund nicht funktioniert. In Leverkusen ist er da jetzt schon einen Schritt weiter und geht sehr pragmatisch an die Aufgabe ran.
Dann lass uns nochmal nach Dortmund gucken. Da wird ja auch gerade mit Edin Terzic neuer Mann installiert oder wurde installiert als Nachfolger von Favre, als Interimslösung erstmal bis zum Sommer, der jetzt, ja, wenn man einfach mal so drauf guckt und auch seine erste Pressekonferenz sich angeguckt hat und sein erstes Spiel, von der Emotionalität her natürlich ein ganz anderer Typ ist als Favre. Ist er jetzt der, den man braucht bei Dortmund?
Also, keine Ahnung. Und zwar einfach deswegen, mir ist das jetzt schon wieder zu viel Euphorie da in Dortmund. Ne? Super, dass einer aus den eigenen Reihen mit BVB gehen, da offenbar Wunder bewirken kann und soll und muss. Ja, ich möchte daran erinnern, die beiden erfolgreichsten BVB-Trainer der letzten Jahrzehnte kamen beide nicht aus der BVB-Familie, sondern von auswärts. Das war einmal Ottmar Hitzfeld und andermal Jürgen Klopp. Mhm. Also das BVB-Gehen ist jetzt kein Garant für Erfolg. Und die Euphorie ist schön und gut. Das braucht der Fan im Ruhrgebiet dann auch, da eine engere Verbundenheit ist. Das ist völlig gut. Aber es ist nicht mehr als eine Voraussetzung. Nachher kommt es auf ganz andere Dinge an. Oder mal dran erinnert, es gab schon mal den Fall, dass jemand aus der eigenen Arbeit dann Cheftrainer wurde. Das war Michael Skibbe als Nachfolger von Nevio Scala 1997, 98, so um den Dreh. Und ich glaube, die Saison beendete er irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Also da gibt es keine Garantien dafür, nur weil einer schwarz-gelb aufgewachsen ist, dass er automatisch Erfolg bringt. Was man aber sagen kann, ist, dass mit mit dieser Personalie zwei Dinge bewirkt sind. Erstens, die Führung des BVB gewinnt Zeit, einen Nachfolger für Lucien Favre oder für die neue Saison dann zu finden. Und da gibt es ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt den Interimstrainer und macht ihn zum Cheftrainer, so wie Hansi Flick bei Bayern München, oder man hat dann einen Trainer, dessen Vertrag dann endet und kann ihn dann entsprechend installieren. Der zweite Vorteil ist bei der Maßnahme, dass die BVB-Fans voll hinter der Personalie stehen, weil man hat ja kein Argument, wenn man stolz ist auf die eigene Jugend- und Nachwuchsarbeit und dann rückt einer rauf, dass der dann das Kommando übernimmt. Das finden erstmal von Haus aus alle klasse. Mhm. Nachher kommt es noch darauf an, was auf dem Rasen geleistet wird, aber die Voraussetzungen sind erstmal gut. Das war schon eine kluge Rochade, die da BVB-Geschäftsführer Aki Watzke initiiert hat.
Du hattest schon angesprochen, diese Verbindung, die Terzic ja auch auf seiner Auftaktpressekonferenz sozusagen immer wieder betont hat, dieses aus dem Club kommen, ein Produkt von Borussia Dortmund sein. Also er moderiert es auf jeden Fall ja schon mal sehr gut an. Wie viel Kredit wird er denn bei den Fans dann auch haben, wenn es dann tatsächlich mal 2-3 Spiele in Folge dann nicht klappen soll? Ist es dann immer noch so, dass man sagt, ja gut, der hat echte Liebe, das finden wir natürlich dann auch weiterhin gut, da halten wir dann tatsächlich fest, und wie viel Kredit wird er auch bei der Führung dann haben?
Ja, also der Kredit der Fans ist erstmal wurscht. Also Favre hatte schon seit längerem keinen Kredit mehr bei den Fans und ist doch relativ lange im Amt geblieben, bevor man ihn ausgetauscht hat. Entscheidend ist die Führung, und in der Führung heißt es Watzke mit Michael Zorc, Sebastian Kehl, aber auch Matthias Sammer, wie doch die Dinge betrachtet werden. Und da gibt es eine ganz klare Benchmark. Borussia Dortmund will, muss und soll in die Champions League jedes Jahr, um an die Einnahmen der Champions League zu kommen. Und wenn dieses Ziel gefährdet ist, handelt die Geschäftsführung. Das heißt, der neue Mann kann noch so schöne Worte sagen, wenn da die Mannschaft nach unten abdriftet, und dafür gibt es ja keine Anzeichen bisher, aber wenn die Mannschaft abdriften würde, dann würde man auch in der Geschäftsführung reagieren müssen, und zwar auch vorzeitig. Aber war ja schon mal ein Auftaktsieg in Bremen glücklich, aber das ist wurscht. Erstmal ist alles gut gelaufen. Jetzt bei Union, finde ich, ist ein weiterer Härtetest. Union sehr, sehr unangenehm zu spielen. Und dann kommt das Pokalspiel in Braunschweig. Das wäre ja zufällig bei Sport1 auch übertragen, live am kommenden Dienstag. Also man sieht, Terzic kann jetzt schon mal mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen. Und dann sehen wir ja dann, wie er im ersten Spiel im neuen Jahr gegen die Wolfsburger, die ja bis Mittwoch auch ungeschlagen waren, dann die Mannschaft eingestellt hat. Mhm. Also man sieht, es ist wirklich eine Menge los. Ich freue mich sehr darauf.
Und der Januar wird dann auch für ihn und für Dortmund natürlich auch ein interessanter Monat. Nicht nur Wolfsburg, da ist Leverkusen noch, da ist Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Und das wird ja aus verschiedener Hinsicht dann auch nochmal interessant, denn da könnte ja schon der eventuelle Nachfolger dann auf ihn treffen, sozusagen, Marco Rose. Glaubst du, dass da schon mehr verhandelt wurde? Man liest ja schon von Abstimmungen, die da getätigt wurden, und von möglichen Klauseln, die da schon irgendwo ausgehandelt wurden.
Ablösesummen, 5 Millionen. Als verantwortlicher Manager eines Fußballvereins bist du in Kontakt mit einer ganzen Reihe von Beratern und Fürsprechern und Repräsentanten. Und du redest über ganz viele Personalien, weil du nicht weißt, ist sie aktuell, ist sie zur kommenden Saison oder ist sie perspektivisch. Also da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Verhandelt wird man noch nicht haben. Erstens, Geld wird nachher keine Rolle spielen, wenn man von einer Spitzenpersonalie überzeugt ist. Eher geht es um Borussia Mönchengladbach, ob sie ihn gehen wollen und zu welchem Preis. Mhm. Aber da, glaube ich, sind auch noch keine Gespräche geführt worden. Erstmal muss sich Borussia Dortmund ja klar werden, wie die kommende Saison überhaupt aussehen soll. Und da, glaube ich, davon bin ich überzeugt, ist da nichts final entschieden.
Da könnte der Januar natürlich dann schon einen entsprechenden Fingerzeig geben in die richtige Richtung. Ja, also der Bundesliga-Spieltag, der hat einiges da, der 13. Und einiges wird sicherlich dann auch im Doppelpass am Sonntag nochmal besprochen werden.
Genau, aber ich werde dir diesmal nicht sagen, wer Gast ist. Oh. Das hat einen einfachen Grund. Wir haben so ein Pech gehabt. Du erinnerst dich, wie vor 2 Wochen ich Max Kruse angekündigt habe. Und dann verletzt er sich tatsächlich 2 Tage vorher im Derby so sehr, dass er nicht reisen durfte und sollte. Furchtbar. Vorigen Sonntag war unser Stargast Freddy Bobic. Am Freitag kam die Nachricht, dass sich ein Vorstandskollege bei Eintracht Frankfurt an Corona angesteckt hat und deswegen alle Vorstandskollegen in Quarantäne mussten auf Freddy Bobic. Deswegen konnte er auch nicht reisen. Deswegen verzichte ich diesmal darauf. Was ich sagen kann, es ist ein richtiger Stargast, den wir am Sonntag haben. Aber du musst bitte warten, bis wir es veröffentlichen. Ich bin nicht abergläubig, aber es muss alles so sein wie beim letzten Mal, als es erfolgreich war.
Dann hüten wir das Geheimnis noch ein bisschen. Sagen nur, Sonntag 11 Uhr natürlich, Sport 1, da gibt es den Doppelpass, 2,5 Stunden lang, dann alles Wichtige
zu diesem. Ich bin aber zu sehen im Doppelpass, darf ich das sagen?
Ach, du bist
ja, klar, darf ich sagen. Ich werde im Doppelpass sitzen.
Also, sag doch, dass du der Stargast bist.
Ich bin nur der Kärtchenhalter für Thomas Helmer.
Ach so, okay, gut. Sitzt du rechts oder links von ihm?
Oh, das entscheidet immer der Leiter der Sendung, ja, also mein Mitarbeiter. Und ich glaube, er nimmt mich schon als Verschiebebahnhof da, wo es passt.
Okay, hast du einen speziellen Lieblingsplatz eigentlich da von den Stühlen?
Am liebsten würde ich mal ganz außen sitzen, da also wo Marcel Reif sitzt oder der Stargast, ja. Aber da hat man mich noch nie hingelassen. Ich sitze meistens direkt neben Thomas Helmer oder in zweiter Reihe.
Dann sind wir gespannt, wo du am Sonntag sitzen wirst, wo du dann die Sendung verfolgst bzw. mitträgst dann hoffentlich. Und da sind wir gespannt. Und natürlich auch auf den nächsten FIFA-Pitch Newsletter dann am Montag, 6.10 Uhr. Den wird es auch über Weihnachten geben oder machst du eine Pause?
Nein, ich mache eine Pause. Also bitte. Das sei mir nochmal gegönnt.
Natürlich. Wir machen ja auch mit dem Podcast eine Pause. Eine kleine.
Ich mach Montag nur einen nach dem Bundesligaspieltag, kündige das Pokalspiel an und dann sage ich Arrivederci für ein paar Tage und bin am 4. Januar wieder da. 4. Januar ist ein Montag, genau. Da erscheine ich dann wieder.
Und wir sind dann natürlich auch im Januar mit dem FIFA-Pitch Podcast wieder für euch da. Wir wünschen schon mal frohe Weihnachten natürlich und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und dann hören wir uns in aller Frische und alter Frische natürlich dann im Januar wieder. Pitt, auch dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Ja, Malte, und an dich. Denk ein bisschen über dich nach. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.